Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Pflanzen müssen nicht immer in einem Gartenbeet wachsen. Das geht bei den allermeisten Pflanzen nämlich auch wunderbar in einem Kübel. Und wer gar keinen Garten hat, dem bleibt ja auch gar nichts anderes übrig, als auf Kübel zu setzen. Aber auch Gartenbesitzer haben oft einige Kübel im Garten stehen. Und darin befinden sich dann ja eventuell die empfindlichen südländischen Pflanzen, die unseren Winter hier im Norden im Freien nicht überstehen würden. Oliven oder zum Beispiel auch Zitruspflanzen hätten ja bei uns gar keine Chance. Nur in Kübeln überleben sie, wenn sie dann später rechtzeitig in einen frostfreien Raum transportiert werden. Und bei Balkongärtnerinnen und Gärtnern, da sind Kübelpflanzen sehr, sehr beliebt, weil sie eben ein Stück Garten auf den Balkon an der Wohnung bringen oder auf die Terrasse. Und das würde ja sonst alles eher trist aussehen. Nur mit den Kübelpflanzen kommt da so ein bisschen Leben rein. Ja, und da können dann ja je nach Vorliebe die unterschiedlichsten Stauden eingepflanzt werden oder auch Gehölze, einjährige Blumen oder auch Gemüse und Naschobst können da auch rein. Und das waren jetzt erstmal so einige Punkte, die aus meiner Sicht ganz klar für Kübelpflanzen sprechen. Kübelpflanzen sind beliebt und wichtig und deshalb geht es in diesem Podcast auch um Kübelpflanzen. Ich bin Ralf Walter und bei NDR 1 Niedersachsen, wie ich finde, für den wunderschönen Bereich Garten zuständig. Und mein Gesprächspartner heute zum Thema Kübelpflanzen ist Nandino Bayot, Gartenmeister aus dem Berggarten in Hannover. Und welch Überraschung, er ist dort unter anderem auch für Kübelpflanzen zuständig und eben ein absoluter Experte auf diesem Gebiet. Hallo Nandino, schön, dass du da bist.
Hallo Ralf.
Und los geht es jetzt mit den besten Tipps des Gartenmeisters in Sachen Kübelpflanzen. Es wird darum gehen, welcher Kübel sollte es sein, worauf muss ich bei der Erde achten. Wir sprechen über tolle Kübelpflanzen, über Schädlinge, wie sie erkannt und beseitigt werden, worauf bei Zitrusfrüchten zu achten ist, wann welche Kübelpflanzen auf den Winter vorbereitet werden müssen, welches Obst und Gemüse im Kübel wachsen kann und, also eine ganze Menge. Fangen wir mal an. Also Nandino, ich habe jetzt am Beginn schon mal aufgezählt, warum Kübelpflanzen ja aus meiner Sicht so interessant sind. Habe ich da was vergessen oder kannst du das noch ergänzen? Aus deiner Expertensicht?
Ja, was auf jeden Fall für Kübelpflanzen spricht, ist, dass man ja seinen Balkon, seine Dachterrasse oder ähnliches untergliedern kann mit den Kübelpflanzen. Und man ist sehr flexibel, man kann sie hin und her rutschen und sozusagen gemütliche Plätze auf der Dachterrasse schaffen.
Genau, das ist nicht wie im Gartenbeet einmal sozusagen fest eingesetzt, sondern ja, auf dem Balkon von links nach rechts kann ich da die Olive mal schieben, je nachdem wie die Sonne steht und kann mich dann da ganz gemütlich einrichten.
Genau.
Gibt es denn auf der anderen Seite auch Pflanzen, die gar nichts für den Kübel sind, also die das überhaupt nicht mögen, im Kübel zu stehen?
Also eigentlich, das kennt man ja von den Japanern, von den Bonsais, kann man sogar große Bäume in Kübeln setzen. Es ist nur eine Frage des Schnittes, also ein regelmäßiger Rückschnitt ist da nötig. Auch der Wurzelschnitt ist unter Umständen mal nötig, aber eigentlich fast alles geht auch im Kübel.
Aber ein größerer Baum auf dem Balkon in der vierten Etage und dann soll ich noch oben schneiden, das wäre mir persönlich ein bisschen zu gefährlich.
Alles machbar, also Regelmäßigkeit ist wichtig.
Okay, gut, dann gucken wir mal ja auf den Kübel an sich. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Materialien, aus denen so ein Kübel bestehen kann. Ja, Terrakotta, Kunststoff, Stein, Beton oder auch aus Holz. Ist da immer nur der persönliche Geschmack ausschlaggebend oder gibt es auch ganz logische oder rationale Gründe, warum ich das eine nehme und das andere eher nicht?
Also Zitrus zum Beispiel mag es nicht unbedingt im Tontopf kultiviert zu werden, weil da transpiriert das Wasser durch den Topf und das führt dazu, dass die Wurzeln kalt sind, den sollte man dann eher in Kunststofftopf oder Holztopf kultivieren und natürlich das Gewicht des Kübels kann eine Rolle spielen.
Also das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass Zitruspflanzen eben das nicht so mögen und dann eher in Plastik oder Kunststoff.
Ja, wahrscheinlich ist es im Zuge des Klimawandels nicht mehr so wichtig, aber in Norddeutschland ist ja nicht so warm wie zum Beispiel die Toskana und dann ist es schon wichtig, dass die einen warmen Wurzelbereich haben.
Und wenn ich halt schon große Pflanzen habe, die schwer sind, dann ist klar, dann muss ich auch oder sollte ich auch eher einen leichten Kübel auswählen, also auch dann wahrscheinlich eher Kunststoff.
Ja, es ist natürlich eine Sache, wenn man eine windexponierte Lage hat, dann kann es auch sinnig sein, einen schweren Kübel zu wählen, damit er nicht umkippt. Aber klar, es geht natürlich, darf nicht über die Kräfte gehen und Sie können auch einen leichten Kübel wählen.
Gut, also da haben wir schon mal die Materialien so ein bisschen abgearbeitet. So aus Beton allerdings, weiß ich nicht, ist das so schön für...
Beton, da kommen manche Pflanzen nicht gut mit klar, weil aus Beton kommt ja immer so ein bisschen Kalk mit rein, so Brandkalkrückstände, das mögen viele Pflanzen nicht. Also wenn der Innen gut ausgekleidet ist, zum Beispiel mit einer Versiegelungsfarbe, dann so ist es kein Problem, aber da sollte man drauf achten.
Aha, also wirklich, da muss ich wirklich dran denken, sonst muckert die Pflanze später so ein bisschen vor sich hin und ich weiß gar nicht, woran es liegt und dann ist es das Material des Kübels.
Das kann gut sein, zum Beispiel gerade so Heidelbeeren oder Rhododendron oder sowas mögen natürlich nicht diese Kalkausscheidungen aus dem Topf, aber wenn es jetzt eine mediterrane Kübelpflanze ist wie Oleander, der kommt da wahrscheinlich mit klar.
So, Kübel haben wir. reinkommt das Substrat, die Erde. Die Kübelpflanzen stehen ja manchmal jahrelang da in diesem Kübel. Also ich sollte dann sicherlich nicht die allerbilligste Erde da reinfüllen.
Ja, das ist richtig. Da sollte man ruhig ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann ganz wichtig darauf achten, dass da mineralische Bestandteile drin sind. Also das kann zum Beispiel sein Lava, gebrochene Lavagruß oder sowas. Bimsstein ist sehr gut geeignet. Sand ist auch gut, weil das eine gewisse Schwere für den Topf auch zur Folge hat. Und humose Bestandteile ja, aber nicht zu viel, weil die zersetzen sich natürlich im Laufe der Zeit und dann wird das immer feiner, das Substrat.
Und muss ich mir das dann selbst zusammenmischen oder gibt es da so fertige Kübelpflanzen eher mit den Bestandteilen, die du gerade aufgezählt hast?
Also die gibt es mittlerweile fertig. Da sollte man dann halt sich gut beraten lassen, dass man was Vernünftiges kauft. Wer ein bisschen Geld sparen will, kann auch eine normale Blumenerde nehmen und dann selber Bimsstein oder Lava einmischen.
Okay. Ja, und diese Erde, die hat ja dann erstmal so ein bisschen Dünger drin, aber im Laufe der Zeit wird dieser Dünger aufgenommen. Also die Bestandteile dieses Düngers werden aufgenommen von den Pflanzen und ich muss nachdüngen. Ja, ein spezieller Kübelpflanzendünger oder ich mache zum Beispiel immer so, dass ich bei mir mit Hornspänen dünge. Das sind ja so von Schlachtrindern so klein geraspelte Hörner und Hufe. Und das finde ich ist ein ganz ordentlicher organischer Dünger. Der wird so über die Zeit zersetzt von den Kleinstlebewesen oder Mikrolebewesen in der Erde und geht dann nach und nach an die Pflanzen ran.
Das funktioniert gut, allerdings muss man wissen, dass Hornspäne ein reiner Stickstoffdünger ist und das reicht den Pflanzen meistens nicht aus. Von daher würde ich schon zu einem guten Langzeitdünger tendieren.
Das sind dann manchmal auch so gekapselte, so Sachen, die dann auch langsam sich erst zersetzen.
Ja, da gibt es zwei verschiedene. Einmal gibt es welche, diese Langzeitdünger, die sich auflösen. Die kann man auch einfach oben aufstreuen und eingießen. Und dann, wie du gerade schon sagst, dann gibt es diese Kügelchen, die sind harzummantelt. Die muss man in die oberste Erdschicht einarbeiten, damit die wirken können.
Ab und an muss ja vielleicht auch mal die Erde gewechselt werden. Also wenn ich eine Pflanze habe, erstmal in einem kleinen Kübel und die ist größer geworden, klar, dann nehme ich einen größeren Kübel, fülle da neue Erde ein, schüttle die alte vielleicht so ein bisschen ab, setze die Pflanze da rein in diesen größeren Kübel mit der frischen Erde. Aber was mache ich denn, wenn ich schon eine große Pflanze habe in einem großen Kübel? Irgendwann ist ja auch der Platz begrenzt oder auch meine Muskelkraft ist da am Ende. Also wie kriege ich es dahin, dass dann trotzdem wieder ein Anteil frischer Erde reinkommt?
Ist überhaupt kein Problem, das müssen wir in Herrenhausen, selbst bei den größten Kübeln müssen wir das auch machen. Also dann im Herbst werden die verpflanzt und dann kann man unten am Wurzelbereich mit dem Spaten so 10, 20 Zentimeter je nach Größe des Kübels abstechen und dann in frisches Substrat eintopfen und genau in die gleiche Topfgröße, eigentlich gar kein Problem.
Aha, es muss gar kein größerer Kübel gekauft werden, ich habe den alten, muss halt gucken, dass ich die Pflanze rauskriege. Und dann unten rabiat erstmal mit dem Spaten oder wie auch immer so eine Handbreit oder sowas ab und dann wieder rein.
Wichtig ist dann allerdings auch noch ein Rückschnitt, weil der Wurzelbereich muss natürlich zur Kronengröße passen. Also man kann jetzt nicht unendlich die Krone wachsen lassen und den Wurzelbereich immer klein hacken. Also es gehört immer beides zusammen, Rückschnitt und Wurzelschnitt.
Also wenn ich unten was wegnehme, muss ich auch oben etwas wegnehmen. Es muss sich immer so ein bisschen in der Waage befinden.
Genau.
Ja, wieder was gelernt. Herzlichen Dank schon mal.
Gern.
Jetzt haben wir ja schon mal über Kübel und Erde gesprochen und wahrscheinlich wollen jetzt alle auch mal endlich wissen, was sind denn so die tollsten Kübelpflanzen, die ich mir hinsetzen kann, entweder auf dem Balkon oder auf die Terrasse. Welche Pflanzen empfiehlt da der Gartenmeister, wenn wir vielleicht mal auf die Lichtverhältnisse schauen? Balkon, vollsonnige Lage, Terrasse, vollsonnige Lage. Was wären da deine Favoriten?
Also ganz toll exotisch sind natürlich Hibiskussorten. Da gibt es zum Beispiel den mit hängenden Blüten, Hibiskus schizopetalus, wunderschön, sieht gleich nach Tropen aus. Oder die Gewürzrinde Senna, die blüht den ganzen Sommer über mit gelben, leuchtenden Blüten, immer wieder neue Triebe. Oder was auch klasse ist, ist die Zierbanane, Insete ventricosa, die auch wunderschön exotisches Flair bringt.
Und wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr bodenständig haben möchte, also ich finde ja immer so ein Agapanthus oder Schmucklilie, macht ordentlich was her. Also ist so für mich so ein Kübelklassiker, Blütenstände weiß, blau oder auch violett. Und das sind dann so aus ganz vielen Einzelblüten bestehen die. Und die schweben fast so ein bisschen über dem Laub. Also was sagst du zu denen?
Ja, die sind ganz toll. Da muss man bloß darauf achten, dass wenn man die verpflanzt, dann neigen die dazu, blühvoll zu werden. Also die mögen einen ganz engen Kübel, richtig gequält.
Oh Gott.
Und dann machen die ordentlich Blüten.
Ah, ja. Rosen. der Klassiker auch noch. Ne? Also ich sage immer, in jedem Garten steht mindestens eine Rose. Die steht jetzt vielleicht mal im Kübel. Welche Sorten kämen da in Frage? Und wären dann Rosen überhaupt für Kübel gut geeignet?
Ja, es gibt eine ganze Reihe Rosensorten, die sehr gut für einen Kübel geeignet sind. Da muss man dann drauf achten, möglichst kompakter Wuchs, nicht zu stark wüchsig. Und eine ganz tolle historische Sorte ist zum Beispiel Rose de Resch. Die duftet auch ganz stark, wächst so ein bisschen kompakt, blüht auch nochmal nach, also remontiert. Mhm. Und auch ganz viele moderne Sorten, englische Rosen sind geeignet für den Kübel.
Und ich kann sie dann auch, ja, wenn es kälter wird, dahin stellen, wo sie sich dann wohlfühlen.
Genau, vielleicht auch ein bisschen Winterschutz drumherum, also Frostschutzvlies um die Pflanze rumwickeln oder auch Tannenzweige und so weiter. Und wenn sie im Kübel ist, unten den Kübel vielleicht auch ein bisschen isolieren mit Noppenfolie zum Beispiel.
Und etwas drunter legen, also
genau.
Styropor oder ein Holzbrett, damit eben der Kontakt zum Boden nicht da ist, also zum Balkon oder zur Terrasse, damit der Frost von unten nicht reingeht.
Genau.
Wunderbar. Die mediterranen Pflanzen, die wollen wir natürlich nicht vergessen. Die lieben ja auch die volle Sonne und ja, verbreiten ja auch so ein Urlaubsgefühl. Also wenn ich da sitze, vielleicht zwischen meinen Oliven im Kübel, übrigens kurzer Einschub bei mir im Ort, ein bisschen weiter entfernt, da steht eine Olive ausgepflanzt im Vorgarten und ich dachte, als ich das jetzt vor drei Jahren war, das zum ersten Mal gesehen habe, naja, ein Winter und die Pracht ist vorbei. Aber nein, diese Olive wächst weiter, die kriegt im Winter immer so ein Vlies drüber. Das scheint im Moment ja zu reichen, aber man kann sich ja nicht sicher sein, dass die Winter weiterhin so relativ mild bleiben. Ich denke mal, wenn wir mal so ein paar Tage minus 15, 20 Grad haben, dann könntest die schon dahin raffen.
Ja, das ist richtig. Also man kann halt nicht voraussagen, ob dann doch mal wieder ein Ausreißer kommt. Man kann natürlich dann auch wieder mit Frostschutzvlies arbeiten und so weiter. Ich sehe jetzt auch immer mehr, hier zum Beispiel in der Südstadt in Hannover, da stehen die Oliven in den Restaurants über den gesamten Winter draußen. Die haben auch überlebt. Also wir kennen ja die letzten drei Winter, da war das überhaupt kein Problem. Mhm. Aber man muss das beobachten.
Gut, und jetzt wollen wir nochmal so eine Olive in den Kübel setzen. Worauf muss ich da achten?
Also da ist auch wichtig, dass das Substrat schön durchlässig ist. Das ist ja mediterran. Und wenn man da so sieht, wo die wachsen, das ist eher so ein steiniger Boden, der gut wasserdurchlässig ist. Staunässe mögen die überhaupt nicht. Und auch eine vernünftige Nährstoffversorgung mit Langzeitdünger ist da wichtig.
Und wenn die Blätter so leicht gelblich werden, was habe ich dann vergessen?
Das könnte tatsächlich Düngung gewesen sein, also dass da Stickstoff fehlt. Oder es kann auch ein Wurzelschaden sein durch Pilze, wodurch dann so ein Nährstoffmangel induziert wird.
Okay, dann werden meine erstmal ein bisschen mehr Dünger kriegen, glaube ich. Das war eine Frage bei meinen beiden Oliven. Ja, da sind so ein paar Blätter schon gelb geworden. Das hat mich ein bisschen beunruhigt. Und da dachte ich, Mensch, wenn dann ein Dino kommt, den fragst du gleich mal. So, ich finde immer so ein guter Partner von den Oliven, das sind die Oleander. Mhm. Ist ja auch so, wenn ich mal überlege, wo wachsen die auch im Süden und prachtvoll grün und dann oben die Blüten dran. Ja, was ist da zu beachten?
Also zum einen, wenn man viele Blüten haben möchte, würde ich immer bevorzugen die ungefüllten Blüten, weil die auch also ungefüllte Sorten, weil die auch in schlechten Sommern zur Blüte kommen. Die gefüllten Sorten brauchen noch mehr Wärme. Aha. Und ganz wichtig ist, dass man beim Herbstrückschnitt die Blütenstände nicht wegschneidet, weil da schon die Blüten fürs nächste Jahr angelegt sind. Und man muss dann sehr lange warten, bis neue Knospenblüten gebildet werden.
Und die Oleander kommen ja eigentlich eher so aus Gegenden oder andersherum, sie wachsen so in Flussnähe, Ufernähe, also die haben es immer so ein bisschen feucht an den Füßen, sage ich mal. Also wenn man die im Kübel hat und einen Untersetzer drunter, den immer mit Wasser füllen.
Ja, immer mit Wasser füllen ist so eine Sache, das würde ich auch nicht machen. Oh, also Staunässe ist eigentlich für keine Pflanze wirklich gut, aber eine gute Wasserversorgung, hast du völlig recht, das ist wichtig für die, die trinken schon ordentlich und nicht zu stark oben übers Laub, sondern eher unten in den Topf halt rein oder in den Untersetzer gießen.
Kleiner Nachteil ist, Oleander ist an allen Bestandteilen oder alle Bestandteile sind giftig, da muss ich ein bisschen aufpassen.
Ja, wer Kinder hat, sollte schon wissen, dass das giftig ist, ja.
Ja, und was für mich auch noch dazu gehört, so an ganz tollen Kübelpflanzen, das sind die Zitruspflanzen, also Zitrone, Limette, Orange. Und wenn ich mal daran denke, ab und an habe ich ja das Glück und bin da bei euch im Berggarten und also es ist nicht zu glauben, was da an den Zweigen manchmal dranhängt, so faustgroße Früchte. Und dann denke ich mal, Mensch, wie kriegen die das hin? Wenn ich das versuche, da wird nichts draus.
Ja, das ist eine Sache der Ernährung. Also die Zitrus, die brauchen halt einen stickstoffbetonten Dünger in der Wachstumszeit und ganz wichtig ist Phosphor reduziert, weil wenn man die zu stark mit Phosphor düngt, dann kommt es zu einem Eisenmangel und dann sehen die Pflanzen meistens so ganz schäbig aus, verlieren die Blätter, dann sind da vielleicht noch Früchte dran, aber nur so einzelne Blätter, so sieht man das ja meistens bei den Leuten.
Das hört sich ja, wenn du das sagst, so einfach an. Für den, der es hört, ist es vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Also gibt es einen speziellen Dünger, den ich nehmen muss, damit eben meine Zitruspflanzen ja besten wachsen, also Zitruspflanzendünger oder irgendwas?
Ja, gibt es. Also der Handel bietet spezielle Zitrusdünger an, die dann schon auf die Pflanze angepasst sind. Also das dürfte kein Problem mehr sein.
Gut, und wichtig ist, glaube ich, habe ich noch in Erinnerung, der Schnitt. Da sollte man, glaube ich, auch nicht zu zimperlich sein. Ne? Wann sollte ich schneiden?
Und ja, zu zimperlich ist so eine Sache. Die fruchten und blühen am zweijährigen Trieb. Das heißt, an dem Trieb von diesem Jahr sitzen die Blüten nächstes Jahr. Wenn ich im Herbst zu stark zurückschneide, dann werde ich im nächsten Jahr keine Früchte haben. Also man muss schon vom zweijährigen Holz immer so Stückchen stehen lassen. Also wir schneiden die zwei Drittel zurück, die Neutriebe. Mhm. Und dann kühles Winterquartier, dann legen die da die Blüten an und fruchten dann hoffentlich.
Okay, ja, dann werden wir das mal so versuchen. Und wenn das Jahr weiter vorangeschritten ist, wann müssen die Zitrusgewächse ja dahin, wo kein Frost sie erwischen kann?
Also auch so lange wie möglich draußen lassen. Ich würde schon sagen, die kann man so mittlerweile bis Mitte Oktober fast draußen stehen lassen. Und Frost mögen die meisten nicht. Es gibt ein paar frosttolerante Zitrussorten, aber das sind eher wenige. Von daher dann ins Winterquartier und so hell wie möglich aufstellen. Das ist dann immer wichtig. So um die 5 Grad wäre optimal.
Gut, und was du gesagt hast, will ich noch mal aufgreifen. Also so lange wie möglich draußen lassen. Also vielleicht nicht denken, naja, der September hatte schon jetzt 2 Tage, die waren ein bisschen kühler. Dann räume ich die mal schnell rein. Also draußen ist es für die ganzen Pflanzen, für die Kübelpflanzen immer viel, viel, viel besser, als im Winterquartier schon rechtzeitig drin zu stehen.
Ja, das hat mehrere Vorteile. Erstmal sammeln sie natürlich noch die Kraft aus dem Sonnenlicht für die Überwinterung und meistens treten sonst auch Schädlinge auf. Je früher ich das reinräume, desto stärker ist dann der Befallsdruck, zum Beispiel mit Spinnmilbe.
Und ich sollte auch, wenn ich sie dann reinräume, auch mal gucken, was ist denn überhaupt da an den Pflanzen dran? Habe ich schon irgendwelche Schädlinge und die nicht mit ins Winterquartier nehmen? Auch den Boden, also den Kübelboden, also oben die Erde mal anschauen.
Genau.
Alte Blätter runternehmen und sowas. Also alles schön, ja nicht steril machen, aber so, dass sich die Pflanze wohlfühlt.
Ja, und ich kann durch Rückschnitt schon eine Menge Schädlinge eliminieren sozusagen, die ich dann gar nicht mit ins Winterlager nehme und ich brauche dann weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, was wir ja sowieso vermeiden wollen.
Genau, wenn dann etwas Natürliches und nichts Chemisches.
Genau.
Im Kübel wachsen aber auch Kräuter. Also ich kann mir auch mein kleines Kräuterparadies auf dem Balkon da zusammenstellen. Fangen wir mal auch da mit der Erde an. Du hast es ja schon mal gesagt, einige mediterrane Pflanzen, die wachsen ja eher so auf steinigem Boden. Das ist ja bei den Kräutern auch nicht anders. Also wenn ich denen jetzt voll die fette Erde da in den Kübel packe, dann fühlen die sich gar nicht wohl, obwohl ich es wirklich gut mit ihnen meine.
Ja, ist richtig. Man muss ein bisschen unterscheiden jetzt die mediterranen Kräuter, die so auf extensiven Standorten wachsen und die Kräuter, die so wie Kerbel, Petersilie, Schnittlauch und Schnittlauch auch eher mediterran, aber die brauchen andere Erde als die mediterranen. Und du hast ja jetzt diese klassischen südländischen Kräuter angesprochen, die brauchen tatsächlich dieses lockere Substrat, durchlässig, vielleicht Steine drin, also auch Bims, Lava und so weiter und nährstoffarm sollte das Substrat sein.
Also dann Salbei, Thymian, Rosmarin, die wären dafür geeignet. Und ja, da kann ich dann auch ordentlich ernten.
Ja, ist richtig. Also die Ernte ist auch gut, weil sonst bilden die Pflanzen häufig Blüten aus und dann sollte man die Kräuter nicht mehr verwenden, weil dann zum Teil auch Stoffe drin sind, die man schlecht vertragen kann.
Gut, also Kräuter haben wir jetzt auch schon. Wir gucken gleich auch nochmal auf das Obst und auf das Gemüse, was wir in den Kübeln uns da heranziehen können. Ich möchte aber vorher nochmal kurz, wir hatten ja die sonnigen Kübelpflanzen, also Oleander und so weiter, schon angesprochen. Wenn ich jetzt aber einen Balkon oder eine Terrasse habe, die nicht so ganz sonnig ausgerichtet ist, was nehme ich da?
Also die Fuchsie ist ganz klassisch, die mag keine direkte Sonne, die kann man sehr gut im Kübel kultivieren. Da gibt es ja zig hundert Sorten, gibt es sogar eine Fuchsiengesellschaft, die sich nun damit auseinandersetzt. Die Hortensien, da gibt es ganz tolle Sorten, die für Schatten geeignet sind. Die würden in der Sonne auch super schnell schlappen und man käme mit der Gießkanne gar nicht mehr hinterher. Was auch funktioniert, ist die Engelstrompete, die mag zwar auch Sonne, aber dann braucht sie auch sehr viel Wasser. Die kann man im Halbschatten eigentlich ganz gut kultivieren.
Also wenn ich jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, so eine Hortensie oder auch andere da stehen habe, die wirklich sehr viel Wasser benötigen und ich bin berufstätig und gieße vielleicht morgens schon mal und weiß, wenn ich am Abend wiederkomme, oh, dann hängt da alles schlapp runter. Da könnte ich ja auch so eine kleine Wassernotversorgung noch einrichten. Also man kann zum Beispiel so eine, ja, was sind denn das, 1,5 Liter oder 1,25 Liter Wasserflaschen aus Kunststoff. Die haben ja so einen Schraubverschluss aus Kunststoff ebenfalls. Da piekse ich ein Loch rein, fülle diese Wasserflasche mit Wasser und stülpe die dann umgekehrt sozusagen mit dem Verschluss nach unten in den Kübel rein. Kann ich ja vielleicht vorher noch so ein kleines Löchlein mir da parat machen, dass die nicht umkippt. Und dann gluckert so über die Stunden das Wasser da an die Pflanze und ja, wenn ich nach Hause komme, steht sie wundervoll da.
Genau, ja, super Trick.
Danke. So, dann gucken wir jetzt mal, wie ich es schon angedeutet habe, auch auf das Obst auf dem Balkon. Stichwort Naschobst. Da kann man dann mal eine Erdbeere pflücken oder auch mal einen Apfel abzupfen. Bei mir da stehen halt in Kübeln Heidelbeeren. Und zwar 4 verschiedene Sorten. Und das hat ganz ordentlich geklappt. Also wir hatten wirklich kiloweise über die Zeit gestaffelt, weil es unterschiedliche Sorten waren, gute Heidelbeeren dazu ernten. Ich musste immer ein bisschen aufpassen, dass die Vögel nicht so viel wegnaschen. Aber gut, so ist das ja im Garten. Ich glaube, das heißt immer so 1/3 für uns, 1/3 wird nichts, fällt ab und ja, 1/3 halt für die Tiere. Hm. Die wollen ja auch leben, sollte man ja auch dann denken. Also Heidelbeeren gehen ganz gut. Ich muss da nur bei der Erde, die ich in den Kübel da reinfülle, etwas beachten, weil die Heidelbeeren, die mögen es eher sauer.
Ja, genau. Also die gehören zu den klassischen Moorbeetpflanzen und da kann man sich aber auch leicht machen. Da kann man zum Beispiel eine Rhododendron-Erde kaufen oder wird auch manchmal als Moorbeeterde angeboten für Heidepflanzen. Die kann man sehr gut verwenden.
Und es ist wirklich nicht so kompliziert, diese Erde in den Kübel, dann die Heidelbeere rein. Noch ein bisschen Düngen zu bestimmten Zeiten, steht dann alles auf den Düngerpackungen, gibt es extra so genau. Beerenobstdünger. Ja, macht Spaß und wenn man dann wirklich die eigenen Früchte erntet, oh, das ist dann ein Hochgenuss.
So ist es.
Stachelbeeren, Brombeeren und Himbeeren gehen auch.
Ja.
Gibt es da auch bestimmte Sorten, die ich da besser im Kübel pflanzen kann als ins Gartenbeet?
Ja, also es gibt mittlerweile super kompakt gezüchtete Himbeeren und als auch Brombeeren, die dann nicht so hoch werden. Also normalerweise kennt man ja die Himbeere, Brombeere, dass man sie eher an den Grundstücksrand pflanzt, weil die 2 Meter hoch werden. Aber wie gesagt, mittlerweile Sorten, die so 50 Zentimeter kompakt im Topf sehr gut kultiviert werden können.
Also da muss ich dann, wenn ich losgehe, in eine Gärtnerei oder in einen Gartenbetrieb schon mal sagen, ich brauche etwas für einen Kübel, damit ja, eben die Damen und Herren, die mich da freundlich beraten, auch wissen, welche Sorten sie empfehlen sollen.
Genau, also bei Himbeeren ist zum Beispiel die Bonbonberry heißt die.
Bonbonberry?
Ja, witziger Name, ne? Die ist sehr gut geeignet für einen Topf. Oder dann gibt es auch eine pinke Heidelbeere, die heißt Peach Sorbet, die ist auch sehr gut für einen Kübel geeignet.
Ah ja, wunderbar. Und ja, hier in Norddeutschland so der Klassiker Beerenobst, Erdbeere, ne?
Ja,
obwohl stimmt, sie ja eigentlich gar keine Beere ist, aber ja, egal.
Ja, Erdbeeren im Topf ist so ein bisschen so eine Sache. Also wenn das dann so ein super heißer Sommer ist, dann kriegen die auch schnell mal einen Schaden. Und man darf sie nicht ins Herz gießen, weil die kriegt auch gerne mal Pilzkrankheiten. Also da immer darauf achten, das Laub hochheben und dann da drunter gießen, damit man die gesund erhält.
Also okay, Erdbeeren so ein bisschen vorsichtig. Ne? Gut, ist ja auch, das, wenn du das sagst, das bewahrt uns ja davor, etwas zu auszuprobieren. Und dann sagen wir hinterher, Mensch, hätte er doch mal einen Ton sagen können, dass das echt nicht so einfach ist mit Erdbeeren. Alles klar. Kirschen, Birnen und Äpfel gibt es ja auch als sogenanntes Säulenobst. Die sind dann so schön schlank, also nicht mit großartig ausladenden Ästen. Also ich habe dann praktisch nur so einen Bereich, ja, so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter vom Stämmchen entfernt, wo ich dann etwas ernten kann. Das ist doch eine praktische Sache.
Ja, auf jeden Fall. Die werden natürlich auch mit der Zeit groß, machen auch einen dickeren Stamm. Aber auch die kann man durch Schnittmaßnahmen schön kompakt halten.
Aber nicht einfach immer nur von oben nach unten was abschneiden,
ja,
ableiten genau, so ein bisschen. Sonst denkt halt das Gehölz, Mensch, der Schnitt soll mich anregen. Ich soll noch mehr nach oben schießen, ja, so und arbeite dann genau, ordentlich. Also dann erreiche ich genau das Gegenteil.
Ja, also auch die Seitentriebe durchaus mal einkürzen.
Ja, und wer es ein bisschen exotischer liebt, Kiwi und Feigen, wären das auch was, ich mir in den Kübel setzen kann?
Ja, die ganz normale Kiwi ist eine stark wachsende Kletterpflanze, die wahrscheinlich für den Kübel eher zu groß wird. Da gibt es aber auch mittlerweile kompakt gezüchtete Sorten, die auch Selbstfruchten sind, also wo man nicht eine männliche und eine weibliche Pflanze braucht.
Ist das diese Mini-Kiwi? Oder
ja, genau, da gibt es mittlerweile selbstfruchtende Sorten, die gut geeignet sind für den Kübel.
brauche ich dann aber trotzdem auch noch eine kleine Ranghilfe, glaube ich.
Ja, ne? Ist trotzdem eine Kletterpflanze, ja.
Aber wenn die am Balkon so in der Ecke steht, dann kann ich mir ja ein Spalier hintersetzen.
Genau. So gibt es ja Ranggitter fertig zu kaufen, die man dann in den Kübel reinsteckt.
Und bei dieser Mini-Kiwi, ich glaube, die Früchte wären nicht ganz so groß, deswegen heißt sie ja Mini-Kiwi, also so walnussgroß und ja. Die kann man auch mit Schale dann
ja, tatsächlich, essen. Ja.
Ja, super. Ja, okay. Pralle Sonne wäre nicht immer gut für diese Mini-Kiwi, die mag es ein bisschen schattiger.
Ja, ist richtig, genau. Also die wächst ja in der Natur so in Bäumen, wo sie dann so reinrankt und so weiter. Von daher hat sie immer so leichte, beschattete Standorte.
Aber Kälte macht ihr nichts aus, ne?
Eigentlich nicht. Natürlich ist es im Kübel immer so eine Sache. Also der Wurzelbereich, wenn der durchfriert, das ist eigentlich für keine Kübelpflanze wirklich gut. Auch da kann man ein bisschen Frostschutz am Kübel installieren, Noppenfolie wieder.
Genau. Gut, vom Obst schwenken wir jetzt mal zum Gemüse. Da ist ja, glaube ich, das Kübelgemüse schlechthin die Tomate.
Ne? Ja, also, stimmt. Also die Cocktailtomaten, da gibt es auch kompakte Züchtungen, die man sehr gut im Kübel kultivieren kann. Es gibt sogar hängende Tomaten mittlerweile, die im Balkonkasten so leicht überhängen, die auch einen Zierwert haben. Also diese Cocktailtomaten dazwischen, dann eine Geranie daneben oder daneben irgendein Kräuter, Rosmarin und so weiter. Und schon sieht so ein Balkonkasten auch hübsch aus.
Oder Basilikum.
Ja.
Habe ich nämlich gelernt im letzten Podcast, da ging es ja um Kräuter, da hat mir der Experte gesagt, ja, man kann Basilikum oder man sollte Basilikum sogar mitten unter die Tomaten mitschieben, weil Basilikum kommt gar nicht aus Südeuropa ursprünglich mal, sondern aus den tropischen Regionen Indiens.
Ja.
Und liebt es eher ein bisschen schattig, also die Blätter der Tomatenpflanzen beschatten mein Basilikum und diese ätherischen Öle, die das Basilikum so ausbildet, halt austreten lässt, vertreiben die weiße Fliege.
Ja, das stimmt. Wo man aber darauf achten sollte, dann nicht den Supermarkt-Basilikum, sage ich mal, da reinpflanzen, weil der überlebt das meistens nicht. Die kommen aus dem Gewächshaus, aus verhätschelten Verhältnissen sozusagen. Also dann würde ich schon in eine Staudengärtnerei gehen und gucken, ein Strauchbasilikum zum Beispiel, der überlebt dann auch den ganzen Sommer über, da hat man Freude dran und nicht diesen Billig-Basilikum.
Ja, aber manchmal muss es der ja sein. Mensch, wenn es heißt, heute Abend kriegen wir Besuch, da muss auch ein Salat gemacht werden. Klar. Dann kann ich ja nicht erstmal loslegen oder was aussehen. Oder wo kriege ich dieses Buschbasilikum so schnell her? Da hole ich mir dann halt aus dem Supermarkt.
Klar, man kann das ja versuchen.
Ja. Gut, Chili geht auch. Ne? Also wenn es ein bisschen feuriger werden soll.
Ja, da muss man sich natürlich überlegen, wie scharf darf es sein. Also zum Beispiel die Carolina Reaper, das ist ja die schärfste Chili der Welt, sagt man immer. Das ist vielleicht nicht so gut. Also gerade wenn man Kinder hat, ist das schon richtig gefährlich, aber es gibt ganz, ganz tolle hunderte verschiedene Chili-Sorten, die sehr gut für einen Topf geeignet sind. Also zum Beispiel diese Papas de Padron, diese kleinen spanischen Paprika, super als Kübel zu kultivieren.
Und ich habe das, weil ich ja auch manchmal gerne so experimentiere, vor ein paar Wochen mal so gemacht, da gab es auch im Supermarkt halt, wie ich fand, so ganz nett aussehende Chili-Schoten so. Und da habe ich mir ein paar gekauft und da sind ja dann auch die Samen drin. Und dann habe ich mal 4 Samen davon in Anzuchterde gesteckt und ja, die sind auch was geworden. Jetzt habe ich sozusagen daraus meinen Chili-Nachwuchs gezüchtet.
Es kann natürlich
auch ganz gut.
Es kann natürlich sein, dass wenn man sowas macht, das kann man machen, so ein bisschen experimentieren, dass dann nicht die Sorte rauskommt, die das eigentlich mal war. Also dass das eine F1-Hybride war.
Also und dann Mendelsche Regel. Auf.
Genau, ja, ne? Da sollte man drauf achten. Aber es ist ja auch lustig, was da rauskommt.
Ja, also nur noch mal ganz kurz, wer jetzt diese Mendelsche Regel nicht mehr ganz so drauf hat. Also ich habe jetzt eine Pflanze, diese Chili-Pflanze, die blüht und dann kommt ein Insekt und bestäubt die. Und was nun dieses Insekt da alles dabei hat, weiß ich ja nicht. Und von daher kann es natürlich so sein, dass da eine Variante herauskommt, die ein bisschen anders schmeckt, die ein bisschen anders aussieht. Aber Gott, das merke ich ja dann, ne? Ob es mir gefällt oder nicht.
Ja, ist spannend.
Ja, die Natur und wir kriegen das vielleicht gemeinsam hin. Gut, Paprika, so ähnlich wie Chili wahrscheinlich, ne? Müsste ein bisschen sonnig stehen.
Ist eigentlich das Gleiche. Also wir Gärtner, Botaniker unterscheiden Chili und Paprika eigentlich gar nicht. Die Paprika, diese Gemüsepaprika, ist eine Züchtung aus Wild-Chili-Sorten, wo die Schärfe weggezüchtet ist. Also von daher ist alles die gleiche Gattung.
Okay. Aber die wollen auch sonnig stehen, ich glaube, aber auch nicht so windig. Ne? So
genau, und eigentlich die gleichen Verhältnisse wie für die Chilis.
Gut.
Und ein Tipp, die Chilis werden im Kübel häufig so lang, schluchterig, sehen nicht so schön aus. Durch Trockenstress kann man die schön kompakt halten. Also die vielleicht nicht ganz so viel wässern. Ruhig mal bis zum Schlapppunkt und dann bleiben die schön kompakt und knuffig.
Mhm. Und ich glaube, weil du sagst, so ein bisschen Wasserknappheit bei den Tomaten, wenn ich weiß, ich will die jetzt morgen ernten, ich glaube, da sollte ich dann auch im Wasser ein bisschen sparsam sein, ne? Damit dieses Aroma so ein bisschen mehr durchkommt.
Ja, stimmt, klar, wenn die total verhätschelt sind, viel zu viel Wasser, ist der Geschmack einfach nicht so intensiv, wie wenn man die ein bisschen quält.
Gut, beliebt sind ja bei vielen Menschen auch Gurken. Diese Schlangengurken, also diese länglichen Gurken, die sind, glaube ich, eher was fürs Gewächshaus und weniger für einen Kübel. Aber auch sonst für Kübel gibt es so besondere Sorten, die ich mal ausprobieren könnte.
Ja, eine ganze Reihe Snackgurken gibt es mittlerweile, die so kleine Gürkchen, die sind so 10 cm dann ungefähr und die schlingen auch nicht mehr ganz so hoch. Da reicht ein kleines Spalier, das kann fast jeder auf seinem Balkon oder Terrasse unterbringen.
Ja, und wer noch so ein bisschen Salat haben will, Feldsalat. Feldsalat geht, glaube ich, immer.
Ja.
Einfach aussehen, fast egal zu welcher Jahreszeit. Und selbst im Winter kann man dann, auch wenn es nicht gerade frostig ist, ja, frischen Feldsalat ernten.
Das ist richtig. Also ich finde auch super Rauke übrigens. Also ich habe selber auf dem Balkon die Rucola stehen und den kann man immer am Boden absäbeln. Das treibt immer wieder durch und ich kann den ganzen Sommer über Rauke ernten, was ja super lecker im Salat ist.
Jetzt kommen wir zu einem Themenkomplex, den wir unbedingt auch ansprechen wollen. Und ich glaube, da warten viele Podcast-Hörerinnen und Hörer auch drauf. Schädlinge. Schädlinge haben wir nicht gerne an unseren Pflanzen. Obwohl ich einmal sage, keiner dieser Schädlinge würde sich selbst als Schädling bezeichnen, sondern ich will auch was abhaben von dem, was die Natur bietet. Und deswegen bin ich da und sauge da mal so ein bisschen. Mhm. Aber vielleicht kriegen wir es ja so hin, auf einigermaßen ja humane Weise mit diesen Schädlingen umzugehen. Gucken wir mal auf so einen Fraßschaden, den man manchmal sieht, so Blätter sind so wie Buchten angeknabbert. Buchtenfraß heißt das dann natürlich auch. Und das ist dann auch das klare Signal, da ist der Dickmaulrüssler am Werk. Also so ein Käfer, nicht sehr groß und meistens in der Nacht aktiv. Wie kriege ich den denn in den Griff?
Ist dies ja übrigens ein ganz großes Problem. Also ich höre von ganz vielen, die einen starken Befall haben. Was super funktioniert, ist mit Fadenwürmern, mit Nematodengießen. Also die kriegt man in Pulverform vom Nützlingslieferanten oder gibt's auch im Fachhandel zu kaufen. Muss man dann in Wasser auflösen und an die Pflanzen dran gießen. Und diese Fadenwürmer befallen dann die Larven des Dickmaulrüsslers im Boden.
Mhm. Also so könnte ich den dann praktisch über die Generation her erledigen.
Ja.
Ich kann sonst versuchen, den doch irgendwie zu erwischen, abzusammeln, ist aber nicht ganz einfach.
Ne? Ja, da muss man wirklich fleißig sein und das ist dann eher nachts. Also man muss dann eher in der Nacht darum und die Käfer einsammeln, was man, glaube ich, nicht möchte.
Okay. Und die Käfer, das ist ja auch eher nur so ein optischer Schaden, wenn da die Blätter gefressen werden. Das andere, die Larven, die fressen ja die Wurzeln und dann geht es wirklich der Pflanze an die Substanz und deswegen halt die Nematoden einsetzen. Aber die dürfen, glaube ich, nicht bei strahlendem Sonnenschein sozusagen ausgegossen werden an die Pflanzen, weil dann sind auch die gleich hin. Ne? Die brauchen es auch ein bisschen bedeckter Himmel, also die verstrahlen wahrscheinlich dieses UV-Licht nicht so.
Ja, ist richtig. Und wichtig ist, dass man sie nicht auf einen komplett trockenen Topf gießt. Also erstmal eine Grundwässerung vornehmen, dass feucht ist und dann die Nematoden gießen. Und dann ist auch wichtig, dass man das nicht über eine feine Düse zerstäubt, sondern wirklich mit dem Gießkopf der Gießkanne ausbringt. Sonst werden diese Würmer zerschreddert. In so einer Düse leider getötet und dann können sie natürlich nicht mehr helfen.
Gut zu wissen. Und mache ich das einmal oder nach 2 Wochen nochmal, um sicher zu sein?
Also sollte man schon nochmal wiederholen. So, ich würde mal sagen, im Abstand von 2 bis 3 Wochen nochmal eine zweite Anwendung.
Okay. Gut, dann haben wir jetzt den Dickmaulrüssler, der auf dem Vormarsch ist, so ein bisschen unter Kontrolle. Andere kleiner Schädling, das sind die Blattläuse. Die haben ja so einen Stechrüssel, rammen den dann da in die Pflanze rein und saugen Pflanzensaft. Wenn da mal so 2, 3 Blattläuse sind, Gott, das macht der Pflanze nichts aus, sind es ein paar mehr. Kann ich auch mit einem Gartenschlauch die wegspritzen, aber was mache ich, wenn da die Invasion droht?
Also erstmal Rückschnitt ist gut geeignet, um die große Masse an Blattläusen wegzubringen von der Pflanze.
Da, wo die dran hängen, den Trieb abschneiden und dann irgendwie gleich in den Restmüll.
Das ist möglich. Man kann mit Neutralseife arbeiten, das da drüber sprühen oder Neutralseife ein bisschen Spiritus ins Wasser rein und das dann über die Pflanze drüber. Und es gibt mittlerweile sehr gute biologische Präparate auf Nebenbaumbasis, die man darüber sprühen kann, die dann die Läuse töten.
Ja, Schildläuse, vielleicht dann schon mal gar nicht ganz so einfach, weil, wie das der Name schon sagt, Schild, Laus, also die haben so ein Abwehrschild sozusagen außen über sich und sitzen dann an der Pflanze, fällt erstmal vielleicht gar nicht so richtig auf. Wie kann ich das an den Blättern oder an dem Verhalten der Pflanze sehen, dass da ein Befall ist?
Ja, meistens ist das in Verbindung mit einer Honigtau-Ausscheidung der Tiere und dann klebt die gesamte Pflanze. Da entwickeln sich dann manchmal auch Rußtaupilze auf diesem süßen Pflanzensaft. Dann ist der Befall meistens schon stark fortgeschritten und man kann die dann gut bekämpfen mit einem Ölpräparat auf Rapsölbasis zum Beispiel, völlig natürlich. Und das legt sich dann auf die Schildlaus drauf und die kann dann nicht mehr atmen und geht dadurch zugrunde.
Also das kann ich kaufen oder auch selbst zurecht mixen?
Das kann man auch selber zurecht mixen. Da muss man aber das richtige Verhältnis zwischen Wasser, Öl und dann muss noch ein Emulgator mit rein, damit sich das nicht immer wieder trennt. Ist aber auch machbar.
Spinnmilben? Winzig kleine Plagegeister gehören, wie es der Name schon vermuten lässt, mit zu den Spinnentieren und ja, die werden nicht sehr groß, ich glaube halber Millimeter nur,
ja,
die
kann
ich mit dem Auge gar nicht sehen, ne?
Genau.
Die Lupe muss da ran. Wie sieht da das Schadbild aus an der Pflanze?
Die Pflanze wird meistens ein bisschen gelblich, so gepunktet gelblich. Und wenn es ganz stark der Befall ist, dann sieht man auch richtig so Spinnweben oben drin. Dann ist es aber schon sehr stark fortgeschritten.
Und was mache ich dann?
Auch erstmal wegschneiden, würde ich in dem Fall sagen. Mhm. Und bei Kübelpflanzen und Spinnmilbenbefall ist wichtig, diese frische Luft, also draußen nicht zu lange im Winterquartier, im Frühjahr, damit das erst gar nicht auftritt. Auch wenn es denn doch auftritt, dann auch da gibt dieses Nebenbaumöl, funktioniert auch bei Spinnmilben oder Spruzid, das ist ein Gift der Chrysantheme. Natürlich, was man da drauf sprühen kann, was auch die Spinnmilben bekämpft.
Okay, der letzte Schädling, über den wir sprechen wollen, das ist die Woll- oder Schmierlaus. Schmierlaus hört sich schon mal gar nicht so nett an. Die werden auch nicht ganz so groß, aber schon größer als das, was wir gerade gesagt haben, nämlich 2 bis 5 Millimeter. Die kann ich dann schon mit bloßem Auge sehen, wenn die da sich bewegt. Was mache ich gegen die Woll- und Schmierlaus?
Also da würde ich auch als allererstes sagen, absprühen, also abspritzen mit einem scharfen Strahl, dass man die Masse der Wollläuse erstmal wegbekommt. Machen wir im Berggarten auch, um dann nicht so viel Pflanzenschutzmittel einsetzen zu müssen. Und genau das Gleiche wie für die Schildläuse gilt auch für die Schmierläuse. Da kann man auch wieder mit den Ölen, mit Nehmen und so weiter arbeiten.
Kann ich dann grundsätzlich irgendwas machen, um meine Kübelpflanzen so ja, von innen zu stärken, damit die gar nicht so anfällig werden? Also gibt es da eine Tinktur, eine Jauche, eine Brühe?
Also das Wichtigste ist ein vernünftiger Ernährungszustand der Pflanze. Also gut mit Nährstoffen versorgt, ein optimaler Standort ist wichtig für die Pflanzen, dann sind sie kräftig und können sich den Schädlingen zur Wehr setzen. Und man sagt immer, wenn die Düngung eher so ein bisschen Kali betont ist, dann ist das Festigungsgewebe der Pflanze härter und die Schädlinge können nicht so gut angreifen.
Okay, und da steht ja auf diesen Düngepackungen drauf, NPK.
Genau.
Was heißt das?
Stickstoff, Phosphor, Kali.
Richtig.
Ist da drin, ne? Genau. Und dieser Kalianteil, der sollte gerade zum Herbst hin, kurz bevor die Pflanzen ins Winterquartier kommen, sollte der Stickstoffanteil niedriger sein und der Kalianteil höher.
Gut, also da hilft es dann schon mal zu gucken, wenn ich mir so einen neuen Dünger kaufe, ne? Wie sind da die Verhältnisse? Und dann weiß ich genau, wann ich welchen einsetzen muss.
Genau.
Ja. Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen heruntergehen, welche Kübelpflanzen räume ich wann ein? Also die mediterranen, weiß ich, die können schon so ein bisschen Frost ab, aber die Zitruspflanzen, haben wir vorhin schon gesagt, die müssten dann schon, bevor es unter die 0-Grad-Grenze geht, rein.
Ja, die Zitrus geht sogar auch noch relativ lange. Das Wichtige sind die tropischen Kübelpflanzen. Ah, ja. Die müssen als allererstes rein. Das ist das Wandelröschen zum Beispiel. Das ist der Hibiskus. Also das sind ja Pflanzen, die so wirklich aus tropischen Regionen um die 20 Grad, die vertragen dann diese kühlen Nächte auch schon nicht.
Was heißt jetzt kühle Nächte? 10 Grad, 15 Grad? Ist das schon kühl? Oder?
Nee, also wenn es unter 5 Grad geht, dann würde ich sagen, muss das rein.
Und es kann auch schon mal so sein, ja, jetzt haben wir mal 3 Tage vielleicht 5 Grad nachts, aber dann kommt wieder eine Periode, 3-4 Wochen, wo es wieder wärmer wird, dann hole ich sie wieder raus.
Nee, das muss man nicht machen. Also die meisten Pflanzen sind so abgehärtet über die Saison, die haben sich schon an diese starken Temperaturschwankungen gewöhnt. Da kann man relativ entspannt sein. Es passiert nicht sofort ein Schaden.
Und wenn doch, kommen wir zu dir.
Ja, genau.
Gut, okay. Also gut, die tropischen Pflanzen oder die da irgendwann mal hergekommen sind, die müssen relativ zügig rein. Bei allen anderen, da muss ich halt gucken, je nach Wetterbericht. Also wenn ich höre, minus 10 Grad, minus 5 Grad, dann geht es auch für die dahin, wo sie frostfrei die Zeit überstehen, bis es dann wieder rausgeht im Frühjahr. eher dunkel oder eher hell stehen?
Wer hat natürlich so hell wie möglich, am besten ist natürlich ein Wintergarten oder ein Gewächshaus zur Überwinterung, aber wer das nicht hat, es geht auch im kühlen Keller mit wenig Licht oder in einer Garage, dann ist aber wichtig, dass wirklich kühles Winterquartier, damit dann nicht irgendwelche Triebe im Winter entstehen, die kein Licht bekommen und dann weich sind und auch schädlingsanfällig sind.
Und nicht zu sehr gießen, immer mal mit dem Finger so reinfassen so in den Boden und gucken, ist es tatsächlich schon richtig knochentrocken oder trocken, knochentrocken wollen wir mal nicht sagen, aber trocken oder ist noch ein bisschen Feuchte da, dann sparsam gießen.
Genau.
Gut, Nandino, dann abschließend noch dein Tipp für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer. Welche Kübelpflanzen, ganz egal ob Kräuter, Obst, Gemüse oder auch Zierpflanzen, würden denn mein Balkon oder meine Terrasse so ruckzuck in ein Gartenparadies verwandeln, wenn du so 5, 6 Mal zusammenfassen würdest?
Ja, also ich finde es immer super klasse, wenn man einen Mix aus allem hat. Also Gemüse, zum Beispiel der Mangold, der rote Vulkan, kann man wunderbar im Kübel kultivieren und sieht klasse aus. Also rote Triebe, die man auch essen kann. Und dann auch Schlingpflanzen, wie vorhin schon die Kiwi im Topf, die bringt dann durch dieses Geschlinge Atmosphäre. Dann diese Gewürzrinde, die Senna, die ich schon erwähnt hatte, wunderschön. Blüht den ganzen Sommer.
Und Gewürzrinde heißt die, weil die auch nach Gewürz riecht?
Oder ja, schmeckt, oder? Die wird tatsächlich in den Tropen, wo die herkommt, als Gewürz genutzt. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht genau, wie das vonstatten geht. Das müsste ich nochmal nachlesen. Aber das ist so. Und ich finde super klasse, Clerodendron ugandense, der Schmetterlingslosstrauch. Wunderschön.
Schmetterlingslosstrauch. Also nicht Schmetterlingsflieder, sondern Schmetterlingslosstrauch.
Ja, ganz langer Name, aber wunderschön. Blüht den ganzen Sommer mit blauen, so schmetterlingsartigen Blüten. Ganz klasse.
Also, da kann man auch den Urlaub auf dem Balkon verbringen oder auf der Terrasse, wenn man sich das so eingerichtet hat. Und man entspannt da. Das Einzige, was man machen muss, ab und zu mal düngen, den richtigen Dünger nehmen und gießen, aber auch nicht zu viel. Gerne. Ja, dann soll es das auch gewesen sein mit unserem heutigen Podcast rund um das Thema Kübelpflanzen. Mein Name ist Ralf Walter, beim NDR für den Garten zuständig. Und das mache ich besonders gern und es ist wirklich toll und ich kann immer wieder nur alle ermutigen, versucht auch mal was zu machen, versucht auch mal was anzupflanzen, kauft euch eine Pflanze und ihr werdet sehen, das macht Spaß, das bringt Freude, der Erfolg ist da, in den allermeisten Fällen jedenfalls, und wenn es mal nicht geklappt hat, naja gut, dann versuche ich es ein paar Tage später nochmal. Ja, dir, Nandino, ganz herzlichen Dank, dass du hier gewesen bist und ganz viele tolle Tipps gegeben hast zum Thema Kübelpflanzen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann gibt es einen neuen Podcast, Alex Möhre oder was. Und für alle, die zuhören, guckt doch mal, wir haben schon ganz viele Podcasts im Angebot. Da geht es um Rosen, um Hortensien, um Kräuter, um den Präriegarten. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Es wird immer heißer draußen oder die Sommer werden heißer und die Durchschnittstemperatur steigt auch. Und Pflanzen, die in der Prärie wachsen, die kommen damit ganz gut zurecht. Und die können wir auch bei uns hier in den Garten pflanzen. Also ganz viele Anregungen bei uns im Podcast-Angebot. Alles Möhre oder was. Ja, Nandino, mach es gut und viel Erfolg im Garten und dann bis bald.
Tschüss.
Alles Möhre oder was?
Der Garten-Podcast von NDR 1 Niedersachsen.